Bayern 3 Podcast.
Mensch Otto.
Mehr Zeit für Menschen.
Frank Bethmann, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie sehen fast schon erholt und frisch aus. Dabei kann es ja eigentlich gar nicht sein.
Nee, kann nicht sein. Ne?
Als frisch gebackener Papa.
Ja, es gibt ein paar Nächte, die auch kürzer waren in den letzten Wochen. 7 Wochen ist der Theo jetzt alt. Aber summa summarum, denke ich, halte ich mich noch ganz gut.
Das stimmt. Was hat sich verändert in diesen 6, 7 Wochen schon? Haben Sie eine andere Sicht aufs Leben gewonnen? Frisch gebackene Papas, die erzählen ja immer davon, dass sich auf einmal alles geändert hat in ihrem Leben. Ist das so bei Ihnen?
Ja, die Freunde sagen das dann immer. Du wirst sehen, es wird sich alles ändern. Was sich bislang geändert hat, ist, dass der kleine Mann den Takt vorgibt und bestimmt, wann man schlafen kann und wann nicht und ob man abends vielleicht nochmal ein Buch lesen kann, Fernsehen gucken kann, das bestimmt halt er.
Jetzt mit 7 Wochen ist es noch etwas früh, darüber zu sprechen, was Sie mit ihm bereden wollen, wenn er mal ein bisschen größer ist. Was ist denn das Erste, was Sie vermutlich mit ihm über Geld besprechen werden?
Ja, meine Frau flaxt ja immer schon. Ich habe so ein kleines Kinderbuch rausgegeben von der Bundesbank. Da steht dann so drauf für 4- bis 6-Jährige, also was sozusagen die Aufgabe einer Notenbank ist und was Geld überhaupt ist und warum man Geld hüten muss. Das wird vielleicht das Erste sein, wenn er Spaß dran hat, was wir uns mal anschauen, aber alles ohne Zwang.
Ich habe einen knapp 6-Jährigen und der kommt schon mit Fragen wie: Papi, wann erhöhen wir das Taschengeld?
Ja, das ist auch eine ganz wichtige Frage. Kann ich mich auch noch daran erinnern, als ich mal so klein war. Und mein Papa ist selbstständig gewesen, Glas- und Gebäudereiniger, Fensterputzer. Und da gab es dann immer so Taschengeld, wie gerade so die Einnahmen waren. Ne? Während so die Schulfreunde am Wochenanfang das Taschengeld bekommen hatten, musste ich dann immer in der Woche nachfragen, wie ist es denn nun? Es fehlt noch was vom Taschengeld, wann bekomme ich das denn?
Also Sie haben sich schon sehr früh für Geld interessiert.
Ja, ich glaube, welches kleine Kind interessiert sich nicht für Taschengeld, sage ich mal. Man wollte ja ein bisschen was haben, um sich was kaufen zu können. Aber ich glaube, es war bei mir am Anfang auch eher so Mittel zum Zweck. Das kam dann später, dass ich gedacht habe, ja, Geld ist irgendwie schon, was ist Geld eigentlich? Ja.
Die Frage haben Sie sich gestellt?
Die habe ich mir
gestellt. Wie alt waren Sie da?
Ach, 14, 15 vielleicht. Ich habe dann angefangen nachmittags. Freunde meiner Eltern hatten eine Apotheke und die brauchten so einen Botendienst, der nachmittags immer noch so Medikamente zu den Kunden bringt. Und da habe ich dann angefangen zu arbeiten, habe ich so Stunde 12 Mark, glaube ich, bekommen. Und das war dann so mein eigenes Geld schon, um auch ein bisschen unabhängiger vom Taschengeld zu werden.
Also eine Geschichte merken wir auf jeden Fall jetzt schon in den ersten Minuten. Sie sprechen gerne über Geld.
Ja.
Warum ist es in diesem großartigen Land so, dass die meisten ungern oder gar nicht über Geld sprechen?
Ja, das ist eine viel gestellte Frage und ich denke immer, das fängt ja schon in der Schule an. Wir sprechen in der Schule nicht über Geld, wir sprechen im Elternhaus nicht über Geld oder jedenfalls sehr spät erst.
Ja, aber warum? Warum ist das so?
Ja, das hat vielleicht was damit zu tun, dass wir, gibt verschiedenste Antworten, dass wir vielleicht eine Neidgesellschaft sind, vielleicht mehr als in Amerika, wo das ganz anders ist. Und das Zweite ist vielleicht auch, dass, ja, das ist so, wird immer so totgeschwiegen und die Eltern tun sich dann auch schwer damit, vielleicht was zu erzählen. Man muss also schon nachfragen, wenn man sozusagen was wissen möchte.
Dieses Stichwort Neidgesellschaft, was Sie gerade angesprochen haben, ich tue mich immer so schwer damit. Ich mache diese Erfahrung ja auch ab und zu. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass wir Deutsche neidischer sein sollen als andere Nationen. Warum sollte das so sein?
Ich kann es für mich nur sagen, ich bin es nicht. Ich denke immer so, ich gucke auf meinen Teller, was ich so beeinflussen kann und letztendlich freue ich mich für jemanden, wenn er mehr verdient. Aber ich kenne Umkreis vieler meiner Kollegen, weiß ich nicht, was die verdienen, weil auch ich da die Frage nicht stelle. Ja.
Und also Sie sind da nicht so schamfrei, dass Sie sagen, wie ist es bei dir? Du weißt, ich rede gerne über Geld, also jetzt mal Butter bei die Fische, was verdienst du?
Nein, ich bin manchmal wirklich tatsächlich eher ein Mensch, gar nicht so typisch journalistisch, der so immer gleich den Finger in die Wunde legt, sondern ich bin eigentlich auch so jemand, Mensch, man kann doch wunderbar miteinander plaudern und wenn dann mal irgendwie, sag mal, Geldanlage, was hast du vielleicht gemacht oder dass man so über diese Geschichten sich so nähert, wie viel hast denn du eigentlich im Monat so übrig, ja, also dass man über solche Sachen ins Gespräch kommt. Und damit habe ich eigentlich immer ganz gute Erfahrungen gemacht.
Da kommen doch ganz sicherlich viele Kollegen auch und wollen wissen, Mensch, was kann ich denn machen mit den paar Kröten, die mir vom ZDF übrig bleiben?
Ja, und was sagt man da in diesen Zeiten? Da muss man eigentlich sagen, du, Geld anlegen in diesen Tagen ist schwer. Anlage ohne Risiko gibt es eigentlich gar nicht mehr, aber ein paar Sachen kann man dann ja doch noch erzählen.
Es gibt keinerlei Geheimtipps?
Es gibt,
Also ich meine, wenn man risikobereit ist, dann gibt es sicherlich noch Möglichkeiten.
Wenn man risikobereit ist, gibt es immer noch Möglichkeiten. Aber ich würde immer generell sagen, man muss es gar nicht so komplex machen. Wenn man ein bisschen was übrig hat, das fängt an, vielleicht habe ich 25 oder 50 Euro im Monat über, dann kann ich mal überlegen, ob ich mir einen kleinen Aktienfonds-Sparplan mache, monatlich darin einzahle. Da kann ich so ein ETF nehmen, das ist so ein Exchange-Traded Fund. Das Interessante an der Geschichte ist, dass da keine Manager diesen Fonds irgendwie handeln und damit sind die Gebühren sehr, sehr günstig. Und wenn ich sowas Monat für Monat mache, dann kommt schon ein bisschen mal was zusammen. Also damit geht's mal los.
Aber grundsätzlich sollte man, egal wie viel Geld man hat, in Gelddingen mitsprechen können.
Das
ist ja auch der Tenor Ihres Buchs.
Das ist der Tenor meines Buches.
Über Geld reden.
Das hat mich so getrieben, dass ich immer viele Menschen, Kollegen wissen so wenig. Du sag mal, was ist nochmal ein Effektivzins oder was war noch gleich ein Gläubiger? Ja, und dann erzählt man das auch. Ist ja nicht so, dass ich mit Wissen vom Himmel gefallen bin. Ich habe mir das ja auch irgendwann angeeignet und erzählt das auch gerne. Aber ich denke immer, wir sind so ein mehr oder weniger reiches Volk, wohlhabendes Volk. Nicht alle natürlich, aber viele. Und wir gehen so sorglos mit Geld irgendwie um, machen uns da keine Gedanken drüber. Das war so dieses Spannungsfeld, was mich getrieben hat. Und warum ich dann gesagt habe, es wäre gut, ein Buch zu schreiben. Du willst aber jetzt nicht unbedingt einen Ratgeber darüber schreiben, aber du willst die Leute dazu anregen, sich ein bisschen mehr mit Geld zu beschäftigen. Ich sage immer, wir sind so klug, wenn es darum geht, ein Auto zu kaufen, einen Fernseher zu kaufen, ein Handy zu kaufen. Wir können alle googeln, wir machen Vergleiche, wir investieren viel Zeit da rein. Warum machen wir das nicht mit Geld?
Ist auch das wieder Ihrer Erfahrung nach in anderen Ländern anders?
Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also eine Erfahrung ist zum Beispiel, wenn man so in den angelsächsischen Raum geht, da gibt es halt nicht sowas wie eine gesetzliche Rente. Das heißt, Altersvorsorge basiert eben auch sehr stark zum Beispiel auf Aktien. Und deswegen beschäftigen sich Menschen dort mehr. Weil sie müssen. Genau. In Europa ist es kein großer Unterschied, glaube ich.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, der Sozialstaat, so wie wir ihn kennen und schätzen gelernt haben, verhindert ein bisschen diese Eigenverantwortlichkeit?
Ja, ist ganz interessant. Ich hatte am Freitag ein Gespräch mit Friedrich von Metzler, ein relativ bekannter Privatbankier, Bankhaus Metzler in Frankfurt. Und der sagte genau das. Also dieses Rundum-Sorglos-Paket des Staates. Wir vertrauen halt mehr in den Staat als in alles andere. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel in Deutschland wesentlich weniger Menschen Eigentum besitzen, als zum Beispiel in Italien, Griechenland, Spanien, wo das Vertrauen in den Staat nicht so groß ist und man deswegen sagt, ach, der Staat muss vielleicht gar nicht alles wissen. Die 100 Euro, da kaufe ich mal wieder ein paar Steine für, naja, das geht ins Haus.
Die Medaille hat zwei Seiten. Wie ist es denn mit dem Vertrauen in den Bankberater? Ich ganz persönlich bin jemand, der sich nicht, wie die meisten wahrscheinlich, so gerne mit Geld beschäftigt und dann sagt, meinem Bankberater bei der Sparkasse, dem vertraue ich doch.
Ja, früher war es noch
richtig oder falsch?
War es noch der Bankbeamte, ne? Da hat
der
es
Bankbeamte,
noch,
ja.
Das war ganz früher. Ja, ich würde sagen falsch, weil ich vertraue ja sonst auch nicht jemanden so unbedingt blind. Also vielleicht einen guten Freund, aber Bankberater, da würde ich immer sagen, das ist toll, ich schaue mir das erstmal an. Ich vergleiche, hole mir vielleicht nochmal ein vergleichendes Angebot rein und der kann noch sehr nett sein und sehr sympathisch. Auch zu einem Bankberater muss ich ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Und wenn der mir ein, zweimal, nachdem ich es verglichen habe, gute Tipps gegeben hat, dann bin ich vielleicht beim dritten Mal so weit, dass ich sage, diesmal vertraue ich dir mal.
Sie sagen, wir sind, was Geld betrifft, auf dem Niveau des Weltspartags stehen geblieben.
Hört sich böse an, ne?
Hört sich, aber zutreffend?
Ja, ich bin immer so, ich will keinen da draußen jetzt irgendwie anklagen. Ich sage einfach nur, Mensch, das Geld kriegen und aufs Sparbuch zu tun, das kann es doch heutzutage nicht sein. Auch für Kinder, wenn Oma und Opa jetzt, das Neugeborene ist da und dann gibt's das Sparbuch. Das ist eine wunderbare Initialzündung. Aber man sollte dann sagen, weißt du was, wäre das okay, bevor du immer was aufs Sparbuch tust, dass wir vielleicht einen kleinen Aktienfonds oder irgendetwas anderes machen, dass der Lütsche davon was hat. Mehr hat als vom Sparbuch.
Uns hören jetzt sicherlich viele zu, die sagen, recht hat er. Uns hören aber auch wahrscheinlich genauso viele zu, die sagen, ich habe sowieso nichts übrig. Am Monatsende, wieso soll ich mich damit Geld auskennen?
Ja, und dann würde ich immer sagen, Mensch, gucken Sie doch mal, ob wenigstens 25 Euro, 30 Euro übrig sind, die man Monat für Monat anlegt. Das Geld ist dann doch immer relativ schnell weg. Ich weiß, das ist für viele sehr schwierig. Aber wenn man das machen würde und mal schauen würde, was dann nach 10, 15, 20 Jahren rausgekommen ist, das ist schon erstaunlich.
Wie viel ist das denn?
Stichwort Zinseszinseffekt, da kommt eine ganze Menge bei raus. Das hängt natürlich auch davon ab, in was Sie investieren. Also wenn Sie einen Aktienfonds reintun, kann man es natürlich nicht genau sagen,
wie viel. Ungefähre Größenordnung, wenn ich jeden Monat 25 Euro übrig habe.
Wenn Sie jeden Monat 25, 250 Euro, 300 Euro im Jahr mal 10 Jahre wären 3.000 Euro, da wird bestimmt, wenn es einigermaßen gut gelaufen ist, wären vielleicht 4.000 Euro draus gekommen. geworden sein durch den Zinseszinseffekt. Und jetzt kann man das nochmal ein bisschen hochrechnen. Und das ist besser, wenn ich wenig gespart habe, ist das besser als gar nichts zu haben. Wir haben alle dieses Problem vor Augen, dass vielleicht die Einkommen oder die Rente später mal nicht reicht. Gerade bei den Menschen, die ganz, ganz, ganz wenig haben, die haben ja häufig mehrere Beschäftigungsverhältnisse, wo gar nichts in die Sozialkassen reinfließt. Also die haben ja am Ende wirklich das größte Problem. Und hier wäre es ganz wichtig, dass sie selbst was tun. Natürlich müsste sich auch von staatlicher Seite da noch was ändern, aber das kann ich nicht beeinflussen. Da sind wir wieder an dem Punkt. Ich gucke immer, was kann man auf den Weg geben, was man vielleicht selbst auch macht und richtig findet und wo man sagen kann, versucht's doch mal.
Jetzt haben Sie für Ihr Buch über Geldreden mit Prominenten gesprochen. Die meisten von den Prominenten, mit denen Sie gesprochen haben, waren wahrscheinlich keine Geldsorgen, aber haben sich offensichtlich auf die eine oder andere Weise doch mit Geld beschäftigt. Harald Schmidt ist mit dabei, Adel Tawil ist mit dabei, Mirja Böß, die Komikerin, Sarah Wagenknecht. Extrem spannend. Also ich fand das, ich hab da großen Spaß dran gehabt, habe mich aber auch gewundert, also womit sich dann manche Prominente da beschäftigen. Was hat Sie bei Harald Schmidt zum Beispiel überrascht?
Ach, was ich bei Harald Schmidt wusste, ist, dass er viel mit Aktien macht. Was mich überrascht hat, ist, dass er natürlich sagt, ja, beide große Krisen an den Börsen, beide komplett mitgemacht. So die erste Krise, das war hier der 11. September, so hausbankmäßig, sagte er. Und bei der zweiten Krise 2008, da ist er ein paar Wochen vorher noch bei einer Kreuzfahrt mit einer Investmentbankerin zusammengekommen, die hat gesagt, alles verkaufen, das hält nicht mehr lang. Er hat es natürlich nicht gemacht und hat dann also diesen Crash dann auch mitgemacht. Aber so ist er dann auch, wenn man sich Harald Schmidt jetzt so bildlich vorstellt, sagt, ach, nach 4-5 Jahren habe ich es jetzt alles wieder. Ja, also er hat dann nicht verkauft. Auch eine ganz wichtige Lehre.
Sondern also sehr solide eigentlich, gar nicht so diese Zockermentalität, die man vielleicht vermuten möchte.
Ne? Ja, die hat er auch gehabt. Er hat auch viel durch Zockerei verloren, das sagt er auch. Und man sagt ja immer so, ja, vielleicht im Vermögen Beimischung Aktien 20%. Das habe ich Harald Schmidt auch gefragt und sagte, ach, 30% habe ich im Augenblick, man ist schon wieder gefährdet. Ja, aber er sagte dann auch, also ich habe dann auch meinem Bankberater gesagt, so jetzt möchte ich mal eine gewisse Summe Festgeld anlegen, damit das Geld erstmal weg ist und ich da nicht rankomme. Also fast schon wie ein Süchtiger.
Um sich vor sich selbst zu schützen.
Ja, genau.
Sarah Wagenknecht, erklärte Kritikerin ja des Kapitalismus. Wie geht die mit Geld um?
Indem sie, das sagte sie mir zumindest, niemals Schulden gemacht hat. Klar, kann man sich vorstellen, wenn man abhängig ist von Banken, kann man natürlich relativ schlecht Bankenkritikerin sein.
Aber das habt ihr gemeinsam. Sie mögen es auch nicht, ne? Sie sagen ja auch, Schulden sind was ganz Schlechtes.
Also was ich gelernt habe, ist anders. Wir machen mal das große Bild. Also im großen Bild ist es so, dass die Welt hochverschuldet ist. Rund um den Globus, wir haben viel zu viel Schulden. Das wird uns auch irgendwann ins Verderben treiben. Aber ich habe auch gelernt, dass zumindest Staaten auch nicht alle Schulden jemals zurückzahlen müssen. Wohingegen wir ja so geprägt sind, wenn du Schulden machst, musst du sie irgendwann auch zurückbezahlen. Das ist so ein bisschen Leben auf Kosten der Zukunft. Und ja, das ist ein komisches Gefühl. Ich habe auch so angefangen, meine Eltern hatten eigentlich immer wegen Hausbau auch Verbindlichkeiten, wie man so schön sagt. Und ich habe dann immer gesagt, das setzt dich immer so unter Druck. Ja, wenn du jeden Monat auch was zurückbezahlen musst, hast du ja eigentlich gar keine Freiheiten. Und Leben besteht ja manchmal vielleicht auch ein bisschen
Millionen von Menschen leben so.
Ja.
Über viele Jahre.
Ja, also ich finde halt...
Aber sie mögen es nicht.
Der Staat ist da nicht immer ein gutes Vorbild. Nicht? Also unsere Gesellschaft lebt davon, dass wir Schulden machen. Das ganze Wirtschaftswachstum wäre gar nicht möglich, wenn es nicht auch fremdfinanziert würde, wenn es nicht auch diese Schulden gäbe. Früher war das ja mit den Banken so, die haben ja etwas Gutes bewirkt. Da war einer, der hatte eine gute Idee, aber zu wenig Geld, der wollte was investieren. Und dort war jemand, der hatte zwar nicht die gute Idee, aber der hatte das Geld und hat dem das Geld gegeben, der was damit machen wollte. So ist das
sinnvolle Sache.
Ganz sinnvoll. Was ist draus geworden? Ja, also muss jeder ein Haus bauen, der es möchte. Wir sind hier in München, Immobilienpreise sind extrem teuer. Dieses Argument, dass die Zinsen niedrig sind, wird ja längst am anderen Ende konterkariert, indem die Preise immer mehr steigen. Und ich muss verdammt viel Eigenkapital schon mal selbst haben, um sowas eigentlich solide überhaupt machen zu können. Und wenn ich nicht so viel Eigenkapital habe, dann sollte ich es eigentlich sein lassen.
Ein kleiner Exkurs zum Thema Schulden.
Genau.
Mirja Böß, Komödiantin. Sicherlich Gutverdienerin, die hat ja ein Programm, das heißt, für Geld tun wir alles.
Deswegen habe ich sie angesprochen.
Das hat sie gereizt.
Genau, das hat mich gereizt.
Wie geht die mit Kohle um?
Ja, ich glaube, wie eine ganz normale Frau und mittlerweile auch Mama. Sie hat auch zwei Söhne und bestätigte dann auch, also wenn die Kinder da sind, dann ändert sich erstmal alles. Aber sie gibt auch gerne aus, sie ist nicht geizig, sie lebt auch gerne vom Geld, aber sie sagt natürlich auch, klar, mittlerweile ist es auch so, dass sie natürlich das leicht sagen kann, weil ihr geht's eigentlich auch ganz gut, ne? Das muss man ja auch sagen.
Mit Adel Tawil, dem Sänger, haben Sie auch gesprochen fürs Buch. Und das ist ja fast schon so eine klassische vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte.
Absolut, vor allen Dingen seine Eltern. Also der Papa Ägypter, die Mutter Tunesier.
Ja, auch bei ihm, der hat ja auch lange nichts gehabt.
Er hat auch lange nichts gehabt, hatte vor allen Dingen schlechte Manager am Anfang. Er ist ja auch einer Boygroup entsprungen. Und die Geschichte erzählt er mir dann gleich am Anfang, als wir zusammenkamen. Mein Name ist Mark Dollar, wie die Mark und der Dollar, so hieß sein Manager. Und der kam halt immer mit dem Ferrari vorgefahren und er ist
der
mit dem...
Der hieß wirklich so?
Ja, also vielleicht also war es Künstlername, aber gegenüber Adel Tawil, der hieß so. Mein Name ist Mark Dollar.
Sollte man vielleicht nochmal überdenken, ob man so jemanden sich als Manager ja. nimmt.
Und Adel Tawil fuhr zu der Zeit immer den Wagen seiner Mama, das war glaube ich ein Mazda 3 oder irgendwie sowas. Und irgendwann sagte er, da muss ja irgendwas schief laufen, wenn die Manager so ein Auto fahren und ich mir kein eigenes Auto leisten kann. Also ich glaube, die Jungs waren am Anfang schon relativ schlecht beraten gewesen. Ja, letztendlich ist daraus, glaube ich, seine Solo-Karriere entsprungen. Ne?
Trotzdem fand ich das fast schon ja, süß. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Jetzt hat er sich gerechtfertigt dafür, dass er sich einen gebrauchten Ferrari gekauft hat.
Ja, genau.
Das ist natürlich auch typisch, finde ich, in diesem Land, dass man sich dafür rechtfertigt, wenn man was erreicht hat. Und der hat sich dann nun wirklich erarbeitet durch seine Kunst.
Klar, absolut. Und er sagt auch immer, ja, ich bin noch nicht safe, weil ich ihn immer gefragt habe, Mensch, du hast ja jetzt schon viele Platten auch verkauft und so weiter. Da hat er mir ein bisschen das Plattengeschäft erzählt, dass man am Anfang sich auch viel Geld von den Plattenfirmen leiht oder Vorschüsse bekommt, die man natürlich dann irgendwann auch zurückbezahlen muss, dass er mittlerweile eigentlich keine Plattenverträge mehr macht auf Vorschüsse. Also auch da so ein bisschen, man lernt ja aus sozusagen seiner Karriere und müssen gar nicht immer unbedingt Fehler sein, aber so Entwicklung. Und er, das gefiel mir besonders gut, er hatte so einen starken Familiensinn. Er hat immer gesagt, also solange meine Eltern nicht total safe sind, bin ich's auch nicht. Und die haben Zeit ihres Lebens für uns drei Kinder, hat noch zwei Geschwister gesorgt. Und jetzt versucht er halt auch da ein bisschen zurückzubezahlen.
Toller Typ.
Ja, absolut.
Tolles Buch.
Ja.
Was ist das, was Sie gelernt haben über Geld, was Sie vorher noch nicht wussten?
Ja, dass Geld für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Also Günter Gabriel sagte zum Beispiel, als ich ihn auf seine Schulden angesprochen habe, er ist ja leider schon verstorben, aber ich habe das wirklich noch sehr lebhaft in Erinnerung, weil er da so richtig, er ist ja ein Kerl. Und dann, was willst du immer hier mit den Schulden? Ich habe nur mein Geld verloren, nicht mich. Und das sage ich auch jedem. Ja, und dann fragte ich ihn irgendwie, und du hast ganz viele Schulden gehabt, bist du denn jetzt mal schuldenfrei? Meinte, ja, das war ich auch schon mal, schuldenfrei. Heißt mit anderen Worten, er hatte dann auch schon wieder Schulden, aber er wollte es immer allen zurückbezahlen, sagte dann auch, mein Manager sagt immer, Mensch, melde doch Insolvenz an. Nein, das will ich nicht, jeder kriegt sein Geld zurück. Rainer Voss, ehemaliger Investmentbanker, der eben Dostojewski bemüht und sagte, für mich ist Geld gedruckte Freiheit, weil ich mir damit die Dinge leisten kann, die ich gerne möchte. Das ist, glaube ich, auch mir ja bös sehr nahe.
Also für jedes Geld was anderes.
Ja.
Aber wir alle kommen ohne Geld nicht aus.
Das
und
stimmt.
Deswegen macht es Sinn, dass man sich damit ein bisschen auskennt.
Absolut.
Und dafür sorgen Sie. Das geht gut los mit uns, Herr Bethmann, finde ich.
Ja,
jetzt sehr wollen wir mal ein bisschen persönlicher noch werden. Ich schreibe ja einen Lebenslauf für jeden Gast.
Ja.
Habe ich auch für Sie gemacht, den gebe ich Ihnen.
Oh.
Sie lesen den so vor.
Ich bin gespannt.
Und gerne danach schimpfen, kommentieren. Bitteschön.
Ich heiße Frank Bethmann und rede gerne über Geld. Denn wir wissen ja, dass Geld die Welt und unser aller Leben regiert. Seit 20 Jahren berichte ich über die Wirtschaft, mein Parkett ist die Börse. Ich erkläre gerne und Kommunikation war schon früh mein Ding. Mein erster Spitzname Professor. Später wollte ich Profifußballer oder Sportreporter werden und wäre beinahe in die Wirtschaft gegangen. Meine Stärken sind mein Familiensinn und meine Tatkraft. Meine Schwäche ist meine kleine Krämerseele. Ansonsten lache ich gerne, leide mit Werder Bremen und genieße die Zeit mit meiner kleinen Familie.
Gut.
Ist 100% richtig.
Ja, steht nichts drin, was falsch ist. Ich habe ein bisschen gestutzt, ob ich da reinschreiben soll, dass Sie so eine kleine Krämerseele sind haben, aber das ist ja ein Zitat von Ihnen.
Ja, genau. Das hat meine Mutter mir, glaube ich, stark so mit in die Wiege gelegt. Und ich
die hat den Schokoladenladen, ne?
Die hat den Schokoladenladen, genau. Und meine Mutter war immer so, also beim Schokoladenladen müssen wir mal drüber reden, da ist es so, in den Monaten November, Dezember machen sie 40% des Jahresumsatzes. Und wie macht man den? Indem man natürlich die Regale voll hat. Ware verkauft Ware. Wenn ich viel verkaufe, muss ich auch am 24. noch die Regale voll haben. Ich werde das nicht mehr alles verkaufen. aber es sieht halt einfach besser aus, auch für den Kunden. Und meine Mutter war also ständig so, die hat ständig zu wenig bestellt und hat dann noch die letzten Tage immer nachbestellt. Das freut dann besonders die Lieferanten. Und dann habe ich gesagt, Mensch, riskier doch mal was. Ja, also mach's doch mal ein bisschen größer. Und das fiel ja immer sehr, sehr schwer. Und ich habe das bei mir gemerkt, so in den Jahren, ja, vielleicht 20 bis 30 auch, dass ich nicht sowas riskiert habe.
Und das ist besser geworden?
Ich glaube schon.
Mit zunehmendem Alter?
Ich glaube schon, dass ich dann irgendwann gedacht habe, ach weißt du, du musst jetzt auch mal, vertrau doch mal deinem Potenzial und mach mal was, ne? Und geh mal vielleicht ein bisschen mehr ins Risiko, aber ganz kriegt man es wahrscheinlich nie weg.
Aber dieser Glaube an sich selbst, den Sie gerade anklingen haben lassen, den haben Sie von Ihren Eltern, ne?
Mhm, ja. Schon.
Also doch, jede Menge guter Dinge mitgegeben bekommen.
Absolut, absolut. Also ich denke,
der Vater auch, war Fensterputzer, also genau, hat eine eigene kleine Firma auch gehabt.
Genau, also beide eigentlich selbstständig gewesen. Und da habe ich halt auch immer gemerkt, ja, so einfach ist das als Selbstständiger nicht. Ne? Wenn du in Urlaub fahren willst, musst du einen Laden dicht machen. Wenn du krank bist, ist der Laden vielleicht auch dicht. Ich war mal irgendwann Ende des Studiums und mein Vater hatte eine Knieoperation, eine geplante, und meine Mutter hatte einen Arbeitsunfall. Dann konnten die beide nicht mehr den Laden machen. Da musste ich tatsächlich 2-3 Monate in Bremen aushelfen und das Geschäft irgendwie organisieren.
Das ist Selbstständigkeit.
Das ist Selbstständigkeit.
Bremen, ein Bremer, der da geboren ist.
Ja.
Ein echter Fischkopf.
So ist es.
Da geht's gar nicht anders, als dass man Werder-Fan wird, oder?
Ja, ich habe da ja auch in der Jugend.
Einmal grün, immer grün.
Ich habe da in der Jugend ja auch gespielt und bei Werder und schmeiß eine Angel raus, die beißen nach einem. Ja, beliebter Spruch bei gegnerischen Fußballfans. Ja, das kriegt man dann irgendwann nicht mehr raus, aber das ist, glaube ich, auch etwas, was ich bin. Ich bin eigentlich, wenn mich Sachen begeistern, bin ich sehr konstant und bleib da auch dran.
Größter Erfolg, Bremer Meister mit der E-Jugend.
Genau.
Was ist geworden aus dem großen Traum vom Fußballprofi?
Ja, der ist dann irgendwann ein bisschen eingeschlafen, der Traum.
Aber Talent war da?
Talent war da, wobei mein bester Kumpel noch sehr viel talentierter war. Und man merkt das natürlich dann bei solchen Vereinen, hier in München wird es bei Bayern oder bei 60.
Also Sie haben bei Werder gespielt?
Ja, ja, genau. Bei Bayern oder bei 60 wird es ja nicht anders sein. Je höher du kommst, je mehr wird von außen zugekauft, auch an jungen Talenten zugekauft, in Anführungsstrichen. Kommen natürlich auch vom Umland viele gute Kicker. Und irgendwann merken sie, in jungen Jahren, willst du dich darauf verlassen oder willst du was Gescheites irgendwie lernen? Und meine Eltern waren dann auch schon so, dass sie gesagt haben, ja, mach mal eine kaufmännische Ausbildung.
Ja, aber vielleicht auch da wieder so ein Tick zu vernünftig, um den großen Traum wirklich
wahrscheinlich
anzugehen.
Wahrscheinlich, ja. Also ich bin ja so, dass ich ein Arbeiter bin und wahrscheinlich hätte ich mich da auch irgendwie durchgeboxt. Ich bin vielleicht nicht der übertalentierteste gewesen. Ich habe damals links außen gespielt, ich war schnell. Aber vielleicht wäre ich irgendwann ein guter linker Verteidiger geworden, ja, der bissig ist und der den anderen halt den Ball abluchsen kann. Keine Ahnung.
Und es kam
getraut habe ich es mich
viele
nicht.
Viele große Verteidiger, die Werder Bremen hervorgebracht hat.
Absolut. Wobei sie auf der linken Verteidigerseite häufig Probleme hatten.
Das wäre ihre Aufgabe gewesen.
Ja, das stimmt. Herr Wittmann.
Warum dann nicht Sportreporter gewesen? Das wäre doch das Nächste gewesen. Da wären sie auch nah dran gewesen, hätten das live miterleben können.
Gibt es ein einschneidendes Erlebnis, wie manchmal so, ich war ja beim Sender Freies Berlin, habe dort in der Wirtschaftsredaktion gearbeitet, habe mich dann nach und nach in die Sportredaktion rangepirscht.
Das war nach der Lehre und nach dem Studium?
Das war während des Studiums schon.
Während des Studiums.
Ja, habe mich da rangepirscht und hatte auch einen ganz guten Draht da zum Hörfunkchef Sport. Und
war der Von Torra da schon Chef?
Nee, da war eine Zeit lang Johannes B. Kerner und Lothar Hinze war der Hörfunksportchef beim SFB. Und dann hat mich der damalige Chefreporter mit zum Hertha-Spiel genommen, ins Olympiastadion. Und als er mal eine Freizeit hatte, das sind ja immer so Slots, wo man dann zu den einzelnen Radiostationen geschaltet wird, in der sogenannten Bundesliga-Konferenz. Und dann hatte er mal einen Freislot und dann sollte ich mal kommentieren. Und ich war, glaube ich, einfach zu aufgeregt. Ja, also ich wusste ja, ich kann's, aber ich konnte es an dem Tag nicht auf die Piste bringen. Und ich glaube, das war's. Und
dieser eine Fehlversuch.
Wahrscheinlich war es
eine große Karriere als Sportreporter verhindert.
Heute bin ich ja nicht mehr so unglücklich darüber, weil als Familienmensch denke ich mir dann auch, du bist häufig am Wochenende weg und häufig Abende weg. Und man muss dann immer gucken, wo die Prioritäten liegen. Und vor allem soll man sich ja nicht mit einer Sache gemeintun. Ich hätte natürlich bei Werder Bremen immer ein bisschen Problem gehabt.
Das stimmt natürlich.
Ja.
Ich meine, Sie haben ja nun wirklich Karriere gemacht, sind der ZDF-Wirtschaftsexperte, speziell auch fürs Heute-Journal. Das ist ja nun, da kann man nicht meckern.
Kann man nicht meckern.
Wenn man sich jetzt mal den kleinen Jungen von damals vor Augen ruft, der eben noch Fußballprofi werden wollte, der in der E-Jugend gespielt hat bei Werder Bremen, der den Spitznamen Professor hatte. War das da für andere schon erkennbar, dass aus Ihnen mal so ein Experte, so ein Journalist werden würde?
Ach, Freunde und meine Eltern haben immer gesagt, ach, reden kannst du. Um eine Antwort bist du auch nie verlegen. Und ich habe dann Inforadio gemacht und da war man dann so jede Stunde mit Wirtschaftsnachrichten on air. Und irgendwann rief dann das ZDF Morgenmagazin aus Berlin an und ja, so sind wir dann irgendwann zusammengekommen. Und da musste ich dann noch die Ebene Bild halt lernen, weil die Ebene Sprache, die war eigentlich ganz gut da. Und das war eine gute Voraussetzung für diesen Beruf.
ZDF Morgenmagazin, eine ganz, ganz tolle Sendung. Aber wie der Name schon sagt, geht früh los.
Geht früh los.
Um 5, ne?
Ja, 5.30 Uhr geht die Sendung los. Ich war meistens um 4 Uhr in der Redaktion und bin um 2.45 Uhr aufgestanden.
Nur wochenlang oder also wochenweise oder den ganzen Monat durch?
Wochenweise. Es war ja immer so, dass wir es mit der ARD gemeinsam gemacht haben. Das heißt, sie haben immer eine Woche Sendung gehabt, eine Woche Planung für die dann folgende Sendung, weil wir uns mit der ARD abgewechselt haben. Und von daher war es jede zweite Woche.
Hat die nichts gemacht?
Ach, wenn man so drinsteckt und in jungen Jahren, dann denkt man ja, man kriegt das alles hin. Ich habe das erst später gemerkt, als ich in Mainz war und nicht mehr Morgenmagazin gemacht habe und nicht mehr früh um 2.45 Uhr aufgestanden bin, 14-tägig, dass ich gesagt habe, mein Gott, was ist das für eine Lebensqualität, wenn du mal wieder bis 8 schlafen kannst. Ja, und man merkt das immer erst hinterher. Ne? Das sind so Jahre auf der Überholspur. Und ich glaube, wenn man das ein ganzes Leben lang machen würde, weiß ich nicht, dann wäre wahrscheinlich mit 60 Schluss. Aber
es gibt Radiomoderatoren, die 30 Jahre lang morgens moderieren.
Ich bewundere das. Und ich höre sie ja auch gerne und die sind so entspannt und die bringen sowas Tolles an Ausstrahlung rüber. Ich ziehe da den Hut. Also ich habe auch am Radio großen Spaß gehabt und wenn ich sowas höre, ich höre heute immer noch gerne Radio, dann kann ich da wirklich nur den Hut ziehen, ja.
Es macht ja wenig Sinn, so zurückzugucken und zu bereuen oder zu bedauern. Also man sollte das Leben vorwärts leben. Aber wie ist es denn mit der Wirtschaftskarriere? Ist da ab und zu der Gedanke bei Ihnen da, da hätte ich aber viel mehr Geld verdienen können als jetzt beim ZDF?
Nein, weil ich da schon so bin, ich bin mit dem, was ich mache, ganz zufrieden und auch ganz zufrieden unterwegs. Interessanterweise hat dann ja den Kick nochmal zum Journalismus eigentlich ein Mann gegeben, der in frühen Jahren so ein bisschen mein Mentor war. Ich habe bei Jakob Süchar in Bremen eine kaufmännische Lehre gemacht. Und musste man sofort mit 18, 19 schon mit Anzug und Krawatte und das war mir eigentlich doch irgendwie ein bisschen too much. Und da lief so ein Typ rum, das war eine coole Socke, das sah man schon. Der hat zwar die Konventionen auch bedient, aber anders. Und dann stellte ich fest, Mensch, das ist der Unternehmenssprecher und dann bin ich zu dem hin. Und ich glaube, wir haben uns von Anfang an wunderbar verstanden. Und dann habe ich dort auch bei Ihnen in der Abteilung ein bisschen gearbeitet. Und der sagte dann aber, du pass mal auf, du bist noch zu jung, um jetzt hier im Unternehmen zu arbeiten. Geh mal noch studieren, mach mal noch irgendwas, Betriebswirtschaftslehre und versuch deine Schreibe ein bisschen zu verbessern. Und so kam das dann eben, dass ich während des BWL-Studiums dann Radio gemacht habe. Weil das, was man spricht, muss man manchmal auch vorher erstmal schreiben. Und das war eine ganz gute Schule eigentlich.
Und den Drang zurück gab es nie?
Ja, er hat mich ja eigentlich auf den Weg geschickt, Unternehmenssprecher. Du wirst mal Unternehmenssprecher. Du kannst das, du kriegst das hin, du musst jetzt noch ein bisschen die Ausbildung dafür genießen. Aber mir hat denn der Journalismus eigentlich doch mehr Spaß gemacht. Und insofern muss man, glaube ich, auch immer so seiner Berufung folgen.
Hat der sich jemals wieder bei Ihnen gemeldet?
Wir haben noch Kontakt miteinander. Ja, ja.
Und ist er zufrieden mit dem, was aus Ihnen geworden ist?
Ich glaube schon. Ich habe eben letztens mal, hat er seinen großen runden Geburtstag gefeiert. Und da war er schon fast ein bisschen rührselig. Wir hatten uns davor lange nicht gesehen. Und da merkt man schon unausgesprochen, dass er, glaube ich, ganz zufrieden ist mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe.
Wenn Sie da heute stehen, auf dem Parkett und die Börse erklären, Millionen von Zuschauern, was ist Ihr Anliegen?
Ja, eigentlich, dass man das ein bisschen besser versteht, dass es nicht so als dieses Zocker-Ding rüberkommt, wie es ja manchmal der Fall ist.
Was es ja auch zum Teil ist.
Zum Teil ist es das und trotzdem muss man sagen, man kann auch ganz solide unterwegs sein. Also ich bin dabei bei Highspeed Trading, dieses in Bruchteilen von Sekunden Märkte bewegen, Marktteilnehmer verarschen. Sowas sollte abgeschafft werden. Da ist der Hintergrund, warum es passiert, dass die Plattformbetreiber, zum Beispiel Deutsche Börse AG, mit diesen Special-Kunden natürlich auch viel Geld verdienen. Aber davon mal abgesehen, kann man das auch ganz solide betreiben. Und auch da will ich Friedrich von Metzler noch mal zitieren, der immer sagt, die Deutschen denken immer, mit Aktien spekuliert man, in Aktien kann man sparen. Und diese Mentalität...
Habe ich auch noch nie gehört, den Satz.
Ja, die haben wir halt noch nicht so, ne? Ja. Dass wir Geld auch in Aktien anlegen.
Wie ist denn Ihre grundsätzliche Erfahrung? Was für Menschen haben Sie da kennengelernt über all die Jahre auf dem Parkett? bei der Börse? Also prozentual Zocker, solide Geschäftsleute und Krämerseelen. Gibt's da alles?
Ich würde schon sagen, dass es da alles gibt. Prozentual ist es natürlich schwer jetzt zu beziffern, aber eigentlich haben sie schon viele von denen und sie haben auch Zocker, die sich schon völlig verzockt haben, aber es gibt eben auch ganz solide Leute, die da unterwegs sind. Und für mich ist das auch immer so ein bisschen Marktplatz, nicht? Angebot und Nachfrage kommen zueinander. Das könnte auch der Gemüsestand sein. Aber es ist für uns so dieser gelernte Platz. Ich meine, an der Börse werden nicht nur Aktien gehandelt, da werden Staatsanleihen gehandelt, da werden Währungen, Devisen gehandelt. Da kommt ganz viel zusammen, was unser Leben auch beeinflusst. Und deswegen ist es mitnichten ein Zockerplatz.
Was sind denn die nächsten Entwicklungen, die sich da abzeichnen? An der Börse, die unser Leben tatsächlich vielleicht maßgeblich verändern können.
Ja, das Leben ist ein Hoch und Runter und das mit den Aktienkursen ist auch ein Hoch und Runter. Und ich glaube, die Börse hat jetzt 7, 8 Jahre eigentlich nur einen Weg gekannt nach oben. Das heißt, es darf nicht überraschen, wenn es demnächst auch mal wieder runtergeht. Und wenn ich auch ab und zu den Aktien das Wort rede, muss ich immer sagen, wer für sich persönlich sagt, also ich kann das überhaupt nicht aushalten, wenn mal eine Aktie 1 oder 2 Jahre an Wert verliert. Das macht mich kirre. Für den ist das auch nichts. Ja, das ist auch eine Charakterfrage, es mal auszuhalten. Aber wie gesagt, wenn man so in Fonds anspart oder dort mal sein Geld regelmäßig anlegt, dann ist es halt eine Durchschnittskalkulation. Also man kauft ja immer nur Anteile. Und wenn die Kurse fallen, kriege ich für das gleiche Geld ein bisschen mehr Anteile als zu Zeitpunkt, wo die Kurse steigen. Und es ist eine Frage des Mittels. Also ich sollte bestimmt 5 Jahre Minimum in sowas dann auch mal investieren und diese Entwicklung auch mal aushalten können.
Solide, solide, solide.
Ja.
Das nehme ich hier in Worten.
Man kann auch zum Beispiel, Mensch, hier in München gibt es so tolle Unternehmen, aktiennotierte Unternehmen, Siemens, BMW. Das kann man alles meines Erachtens bedenkenlos kaufen. Aber man sollte halt im Depot auch mindestens, da gibt es unterschiedliche Werte, ich sag mal 10, 15 Aktien haben. Und wer das geldmäßig nicht darstellen kann, dem empfehle ich immer, Mensch, kauft einen DAX-Fonds. So schlecht kann das nicht sein. Der deutschen Wirtschaft geht's gut. Da sind viele solide Unternehmen drin. Man hat einen kleinen Anteil an Produktivvermögen, denn diese Unternehmen sind ja produktiv mit dem Geld, was sie machen. Also ich denke, man kann schlechter investieren.
Jetzt ist Ihre Frau Grundschullehrerin.
Ja.
Die hat was wirklich Anständiges gelernt.
Genau.
Im Gegensatz zu uns beiden. Erklären Sie ihr das ganz genauso, wie Sie jetzt gerade uns erklären?
Ja, meine Frau, und da tue ich ja auch nicht unrecht, ist ja eigentlich so ein Prototyp gewesen, sage ich jetzt mal, als sie kennenlernte, von Geld interessiert mich nicht, weiß ich nicht, da ist ein bisschen irgendwie was angelegt, keine Ahnung. Und sage ich, was machst du sonst mit deinem Geld? Ja, also ich will jetzt nicht ganz sagen, alles ausgeben, aber es war für mich kein erkennbarer Plan zu erkennen. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ein paar Dinge sollten wir vielleicht mal an der Stelle ändern. Und das haben wir dann auch gemacht. Also solider Beruf, ja. Geld eigentlich völlig unwichtig.
Ja, nun, jedem das Seine.
Jedem das Seine,
es für
jeden
muss sich Geld etwas anderes. Jeder für Geld interessieren.
Das stimmt.
Ja, jetzt sind wir schon rum. Herr Bettmann, die Zeit ist rum.
Echt?
Bedanke mich sehr bei Ihnen für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ich habe eine Menge gelernt darüber, dass wir alle uns ein bisschen mehr für Geld interessieren sollten, egal wie viel man hat. Und dass man das Ganze auch sehr entspannt angehen kann. Dafür sind Sie das beste Beispiel. Wann können wir Sie wieder sehen im Heute-Journal?
Nächste Woche dann wieder. Diese Woche bin ich noch dabei, einen Film zu schneiden und habe mir mal eine Börsenauszeit gegönnt.
Eine Börsenauszeit. Und ich sage natürlich auch sehr gerne nochmal Ihr Buch über Geld reden, Prominente im Gespräch. Da erfährt man eine Menge über Geld und auch über die Promis.
Absolut. Das sind kleine Geschichten, die hoffentlich auch Spaß machen, einfach zu lesen. Es ist nicht das klassische Sachbuch, sondern es soll auch unterhalten.
Vielen herzlichen Dank, Frank Bethmann.
Vielen herzlichen Dank.
Mensch Otto.
Montag bis Donnerstag um 19 Uhr in Bayern 3.